Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Hallo zusammen. Ja, wir sind wieder aktiv in euren Ohren. Das freut uns sehr. Villa Margherita on stage, oder nein, besser gesagt, in der Mansarde. Im heutigen Fall geht es um die Ruth.
Die nicht mehr kann ohne Hut.
Sehr vielversprechend. Janine.
Ja, ich mache auch noch schnell ein kleines Intro. Wir könnten jetzt denken, dass die Ruth den tiefen Herbst genießt mit dem Hütchen und dass sie warme Ohren hat. Wir haben es gehört, bald ist Weihnachten. Sind ihr eigentlich in dieser Ruhezeit schon angekommen, Anja und Priska?
In dieser Ruhezeit? Also ich glaube, bei mir ist manchmal das Gegenteil der Fall. Also von Ruhezeit merke ich nichts, oder?
Bei mir hat irgendjemand, ich weiß auch nicht, die Rakete angezündet.
Bist
ich sage auch, das Leben ist eine Rakete.
Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, ich sitze drauf und man fast nicht nachher. Ja, nein, also Ruhephase, ich probiere es gerne, aber eher weniger erfolgreich.
Vielleicht kann es ja sein, dass eure Haare auch in die Ruhephase gekommen sind. Das ist nämlich also im Jahresrhythmus vom Körper so, dass im Herbst die Haare mehr aus dem Wachstum in die Ruhephase gehen. Das heisst, man kann auch ein bisschen mehr Haarausfall haben. Das ist aber nur eben saisonal bedingt und hört auch wieder auf. Genetisch betrachtet hat das mit dem Fellwechsel zu tun. Also man tut den inneren Rhythmus ändern, gesteuert durch Melatonin, unser Hormon, das eben den Rhythmus auch hilft zu regulieren. Das Vitamin D, das abnimmt, das sonst auch haarschützend ist. Also dieser Ruhezyklus kann das Haar machen und unsere Ruth will nämlich genau das wissen, was mit ihrem Haar los ist. Unsere Protagonistin ist nämlich 53, kommt in die Villa Margherita mit Hut, der steht ihr gut. Mhm. Ja, sie nimmt vorweg, sie hat zu lange gewartet, wahrscheinlich zu lange, auch ihre Haare gefärbt, aber in den letzten Monaten ist es ganz schlimm geworden mit dem Haarverlust und sie zieht den Hut. Es wird sichtbar, dass sie einen breiten, leichten Scheitel hat, also wo man auf den Kopf sieht. Das Haar sieht auch etwas schütter aus. Man sieht, dass es jahrelang gefärbt worden ist. Der Haaransatz ist so rot und gegen die Haarspitze wird die Farbe dunkel und die Spitze dünn und fädig.
Also du hast quasi, was ich den Hut abgezogen habe, gesehen, dass die Kopfhaut durchschimmert am Scheitel. Ist das so?
Ja, das ist so. Also, es ist anzunehmen, dass Ruth wegen dem mal den Hut da hat. Sie will auch kaum aus dem Haus. Spontan Besuch, wo an der Tür läutet, lässt sie einfach stehen.
Das sollte ich auch mal machen.
Ja. Weil das Frisieren ist wirklich eine Tortur. Sie muss sehr viel Zeit einplanen, dass sie das Haar irgendwie gut um den Scheitel verteilen kann. Ja, und das viele Frisieren macht es nicht besser. Aber Anja, ich habe noch eine Frage. Weißt du, wie viel eigentlich das Haar wächst im Monat?
Im Monat?
Mhm. Also, ich weiß, im Jahr
vielleicht zwischen 10 und 20 cm. Aber pro Monat, sagst du?
Man kann sich so merken, 1 Santi pro Monat, also pro Monat 1 Santi. Ah. 12 Monate haben wir etwa 12 Santi. Wenn es mehr wächst, hat man schon sehr gutes Haarwachstum. Einfach noch so als Einwurf.
Mhm. Hey, und Ruth, was ist das für ein Typ? Also für einen Haartyp? Was hat sie für einen Haartyp?
Sie war früher ganz dunkel, aber eben Mitte 30 schon müssen die Haare von färben, um die grauen Haare zu kaschieren. Und ja, also sie hat eben das dünne, fädige Haar. Ja. Früher war es sicher viel schöner, voller, prachtvoller.
Du hast gesagt, Ruth ist 53. Mhm. Hat sie die Menopause schon hinter sich? Wie sieht es aus mit den Hormonen? Man nimmt natürlich immer Wunder, nimmt sie Mikronährstoffe.
Ja, also Ruth hat ihre Menopause, also die letzte Blutung, mit 50 gehabt. Und nein, sie nimmt also gar nichts. Mhm. Der Hausarzt hat festgestellt, dass sie ein bisschen höheren Blutdruck hat in der letzten Kontrolle, so über 140, 90. Nicht viel darüber, aber doch zu hoch für ihr Alter. Ja, sie hat das Gefühl gehabt, es kommt eben noch ein bisschen Stress dazu, sie schläft nicht so gut, hat auch einfach Gelenkschmerzen, schwitzt gelegentlich auch.
Also sie hat eine Diagnose.
Was?
Mit all, ja. mit all diesen Symptomen, schläft schlecht, Gelenkschmerzen, ja. Schwitz, aber ich will dich nicht unterbrechen.
Ja, also sie will vor allem alles machen gegen den Haarverlust. Der Rest ist ihr eben wirklich egal, die anderen Probleme Symptom. Kann sie wie handeln, die sie gerade hat. Und sie will, dass die Villa Margarita so den ultimativen Cocktail ihr mitgibt, dass ihre Haarpracht mit Tempo wieder wächst.
Es muss patentieren.
Mit Chili. Also sie hat betont, dass muss Tempo gemacht werden, dass sie das Problem schnell beheben will. Das Haar soll auch unbedingt dicker werden.
Also eigentlich das ganze Buffet will sie für sich.
Sie will alles. Ja. Sie hat auch schon so Keratin-Shampoo gekauft. Schon viel gelesen über Supplemente. Aber sie hat gefunden, sie will das wirklich von uns, so tutti quanti, alles gegen ihren Hut zusammenstellen.
Gut, also sie hat einen kleinen Haarkomplex und die Haare sind tatsächlich komplex, das kann man so sagen. Und was ich wirklich auch viel sehe in der Sprechstunde, ist, dass man wirklich sehr stark leidet, wenn das Haar schütter wird. Also wenn man wirklich Kopfhaut auf der Tür schimmert, ist, das ist für die Frau echt schlimm. Also ich kann mir das auch ganz, ganz gut vorstellen. Ich kann sehr mitleiden, Alben. Und tatsächlich, ja, das mit dem Hut ist wirklich so. Also, dass man da halt lieber zum Hut greift, als dass man da sich so exponiert.
Was hat man da für Hüte? Was nennt ihr da für Hüte?
Eine Borsalino.
Da gibt es von Baseballcaps über Kappen. Je nach natürlich Jahreszeit. Also
was im Sommer
nimmst du wohl eine Kappe. Aber,
die kommen so mit Hut in die Sprechstunde.
Hey, also eben das mit dem Leiden, das verstehe ich. Ich mich erinnern, als ich in der Kosmetikindustrie noch gearbeitet habe, ist das einer der häufigsten Suchbegriffe gewesen, Haarausfall im Internet. Also wenn du deine Webseite pushen willst, musst du dort irgendwo Haarausfall draufschreiben. Hey, ja, und jetzt hat die Ruth so viele Fragen. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal bei den Basics an, bei der Anatomie des Haares. Ich habe ja gerne Vergleiche mit Sachen, die man sich vorstellen kann. Und das mal ist es Zibbeln.
Das passt jetzt gerade, dass du die Zibbeln wählst. Es ist nämlich bald oder ist Zibbeln-Märi-Zeit. Dort ist
für
uns sicher sehr gross.
Zibbeln-Märi-Zeit voll.
Und der Absturz nachher auch. Gibt es auch ein bisschen Haarausfall bei den Männern?
Nein. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt hier.
Hey, aber was sind denn die Analogien zu den Zwiebelnpriska?
Also wenn wir uns vorstellen, eine Zwiebel ist ja so eine Knolle, die im Herd steckt. Und das entspricht eigentlich ein bisschen unserem menschlichen Haar. Wir haben einerseits die Haarwurzel, die eben innen drin steckt, die man auch nicht sieht. Sie ist unter der Hautoberfläche und geht runter bis zu der Lederhaut und sogar die Unterhaut. Und die hat so ein kolbenartiges Ende und heisst tatsächlich Haarzwiebel, Bulbus, Pili, sagt man dem. Und das Innere von dieser Haarzwiebel ist die Haarmatrix oder auch Papille. Und die Papille ist quasi so ein bisschen die Adduktstelle, ein Zentrum, wo die Mikronährstoffe, Hormone etc. Angeliefert werden. Und in diesem Zentrum, das ist so ein bisschen dort, wo the magic happens, dort ist die Zellteilung von diesen Keratinozyten, das sind die Zellen, die das Haar bilden. Und die ja, quasi so ein bisschen das Fleisch, Zwiebelnfleisch. Und die Haarpapillen, die verteilt quasi die Nährstoffe in der ganzen Zwiebel und hat so einen Einfluss auf das Wachstum.
Genau. Und wer gerne kocht und auch so mit Zwiebeln kocht,
hoffentlich hat, weiss,
ja, der weiss, man muss ja Zwiebeln immer schälen vor Schalen weg. Also da hat es eine Schale drum, eine Härte. Und das gibt es auch beim Haar. Nämlich, das ist so das umgebende Gewebe, das die Haarwurzeln einschließt, also die Wurzelscheide sozusagen. Und da befinden sich tatsächlich so Muskelzellen, die das Haar, zum Beispiel wenn man kalt hat, aufrichten können. Also so ein Gänsehaut-Effekt, Hühnerhaut in Berndeutsch. Genau. Und dort hat es auch die Algdrüsen, die eben Fett produzieren und für die Pflege und für den Schutz des Haares zuständig sind.
Das ist noch ganz wichtig. Also die Schale, das umgebende Gewebe, das nennt man Haarfollikel. Das werden wir jetzt ein paar Mal noch hören.
Hey, ja, und eben der Gänsehauteffekt ist super. Das ist ja bei den Tieren, die das Fell aufstellen. Und das ist so ein Relikt, das wir beim Menschen noch haben. Und jetzt sind wir unterirdisch gewesen. Wir haben ein bisschen im Underground angefangen von dieser Zwiebel. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter rauf bei dieser Zwiebel, wie die im Boden steckt und die grünen Oberblätter. die aus, der, aus dem Herd raus schauen, das ist auch die, die man abschnitt beim Rüsten. Also, das ist wirklich die Analogie. Geht weit. Das ist der Haarschaft. Also, das ist der sichtbare Teil des Haar. Und das sind abgestorbene Zellen, stark verhornet sind.
Ja, jetzt haben wir die Zwiebeln quasi in der Länge angeschaut, also von den Wurzeln bis zu dem Kraut, wie sie in der Erde steckt und eben in die Luft tragt. Wenn wir aber dann den sichtbaren Teil, den Priska gerade beschrieben hat, tut im Querschnitt schneiden, also das Haar wie Scheibli,
also das Haar
in Scheibli schneiden, das, was wir eigentlich alltag anlängen und frisieren.
So also wie Zwiebelringli, also wäre das dann im Querschnitt. Genau. Ja.
Wenn man die von außen noch anschaut, dann hat man eine Cuticula, so eine Schuppenschicht, das ist das, wo man auch das Gefühl hat, das Haar ist stroch oder eben geschmeidig, so wie die Rinde. Kann man sich vorstellen, so 6 bis 10 Lagen von Dachziegel, eben das Haar von äußeren Einfluss soll schützen und das ist die Schicht, die Schuppenschicht macht den Glanz aus vom Haar. Dann gibt es noch den Cortex, das ist die Faserschicht. Dort hat es tatsächlich richtig viele Fasern drin. Das ist eine sehr starke Schicht. Also, das Haar muss ja auch strapazierfähig sein, wenn man im Zirkus Knie mal gesehen hat, wie die zum Teil Akrobatik machen mit dem Haar zusammengebunden, wo sie dann irgendwie am Seil hängen. Mhm. Also das ist eben der Cortex, der das ausmacht. Und der ist so 80% macht er vom Haarvolumen aus und besteht aus Keratinfibrillen. Das ist so, ja, wie Seile Eiweiß, wo man im Haar hat, wo die Festigkeit eben gibt, die Elastizität. Aber dort drin ist auch das Farbpigment Melanin, das eben die Haarfarbe ausmacht. Und dann gibt es noch den ganz innersten Teil, wie ein Kanal ist das, Medulla, der Markkanal auf Deutsch. Und dort in dem Zentrum, das Zentrum ist mehr oder weniger eben ein ausgeprägter Kanal. Das dicke Haar hat sehr einen grossen so einen Markkanal und das dünne Haar eben weniger. Aber Funktion hat er in dem Sinn nicht gross. Das macht einfach die Dicke vom Haar aus.
Und das kann man nicht beeinflussen, oder?
Nein, das hat man, leider hat man nein, nicht. Das ist genetisch.
Das Mark. Ja.
Mhm. Genau, das ist so, dass der Querschnitt, also wenn man, wo wir jetzt angeschaut haben, der kann ganz rund sein vom Haar. Da ist es glatt, oder wenn es so elliptisch, oval ist, das ist eben eher lockig.
Das finde ich eben noch spannend.
Ja, das ist mega spannend. Mhm. Das ist wirklich der Querschnitt, der das ausmacht.
Hey, du hast vorhin etwas ganz Wichtiges erwähnt, der wichtige Ausdruck Keratin. Es gibt ja auch ganz viel Werbung, Keratin, Shampoo etc.
Trout hat ja auch so eins.
Trout genau. Hat so eins, genau.
Ja, du erwähnst es, also wenn man zum Coiffeur geht, sieht man Keratin. Mm-hmm. Also es gibt auch eine Marke, die fast das Wort als Namen drin hat. Es ist angepriesen. Das ist wirklich, weil das Haar eben zu 95% aus dem Eiweiß-Keratin besteht. Und die Frage, oder eben das macht dann aus, dass es sehr guten Boden gibt für Marketing. Mhm. Es ist aber ein Priska Strukturprotein, oder?
Ja, es ist ein mega stabiles, strukturgebendes Protein. Die Fingernägel bestehen übrigens auch aus dem. Und ihr wisst, wie hart die können sein. Die sind einfach ein bisschen anders zusammengelegt, sage ich mal. Und es gibt, das Keratin gibt quasi Festigkeit und Gesundheit in die Haare rein. Es wird in der Wachstumsphase, in dieser berühmte Haarzwiebeln produziert. Und man kann sich darunter vorstellen, so eine lange Kette von Eiweißbaustoffen.
Genau, und Eiweißbaustoffe sind ja Aminosäuren, das haben wir schon mal gehabt mit der Perlenkette. Und dort sind vor allem, dass die Festigkeit kommt, weil es viel schwefelhaltige Aminosäuren hat. Schwefel hat einen Vorteil, da kann man mega gut verknüpfen. Und da gibt es so Schwefelbrocken, sogenannte Disulfidbrocken, und da kann man das wirklich so einer festen Kette fixieren. Und das gibt eben brutal Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen so äußere Einfluss. Aber, das ist jetzt der Punkt.
Passet auf.
Passet auf. Priska hat es erwähnt, oder? Wird aufgebaut in dieser Haarzwiebel, aber wenn das Haar aus der Kopfhaut rauskommt, dann ist das Ende Feuer, also das Keratin ist dann gebildet und kann nicht mehr, wenn es aussen ist, neu gebildet werden. Also ein Shampoo kann aussen helfen, quasi zum eben Geschmeidigkeit geben im Haar und so wie das Haar abdichten, aber es kann nicht irgendwie das Keratin jetzt noch aufbauen.
Ist quasi, für das Keratin ist es spät. Mit einem Shampoo, einem Serum oder sonst einer Kur, also man kann höchstens eben noch ein bisschen versiegeln und ja, aber den Glanz noch rausholen, das ist aber auch schon viel wert. Oder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einfach gesünder aussehen, aber so richtig Keratin kann man nicht mehr aufbauen. Was aber nicht heisst, dass eine gute Haarpflege sowieso empfehlenswert ist. Aber jetzt in unserem Fall mit dem Keratin betrachtet, ist das, kann das nur oberflächlich wirken.
Ja, das ist dann so das Färben, das halt auch mega dort eingreift. Oder? Ja. Darum wird dann das Haar, wenn man zu stark färbt, oder, ja, wird dann auf dieser Schicht auch angegriffen.
Genau, also ich habe noch einen kleinen Einwand oder Einschub, weil ich mich selber ertappt habe. Keratin und Kreatin sind ja wirklich genau die duftgleichen Buchstaben. Das müssen wir vielleicht schon noch ganz kurz unterscheiden. Kreatin ist eben das, was auch im Moment sehr in aller Munde ist.
Im wahrsten Sinn.
Genau. Unsere Kinder, unsere pubertieren, wenn
genau,
das immer...
Genau, sie schlucken und weil sie finden, ja, das ist gut für den Muskelaufbau und für die Energielieferung und so. Das sind eben so Sachen, man kann in Pulverform einnehmen vor allem und eben sehr angepriesen wird, auch so ein bisschen in den Fitnesszentren und so. Und da können wir sicher mal einen Fall machen drüber. Aber es hat nichts mit eben dem Keratin zu tun.
Nein, es ist wirklich nicht das Gleiche. Keratin ist, wie wir schon gehört haben, sehr komplex aufgebaut, eben stark verknüpft. Und ist richtig fest, also man kann das nicht als Pulver einnehmen, das kann der Darm einfach nicht aufnehmen. Aber lustigerweise, es hilft natürlich im Körper, wenn man Baustoff für das Keratin zufügt und das Kollagen, das ist auch ein Bindegewebs-Eiweiß, das haben wir schon gehabt, Elena Collagena, das, wenn man das so in Stückchen, in Peptide, also hydrolysiert einnimmt, kann man es eben aufnehmen und es gibt die gleiche Basis eigentlich zum Keratin aufbauen. Es braucht, hat auch die schwefelhaltige Aminosäure drin, Glycin, auch eine andere weitere wichtige Aminosäure und hat auch Arginin drin, wo eben Durchblutung auch fördert. Das ist auch noch gut fürs Haar Follikel.
Ach, du meinst jetzt, dass man das oral als Pulver reinnehmen
kann? Ja, Kollagen. Fürs Keratin. Mit Kollagen hat man wie zwei Fliegen auf einen Schlag. Also man tut das Bindegewebe, aber auch eben Keratinfaser aufbauen. Ja, es ist einfach viel fester. Wie kann man das noch in einem Bild bringen? Priska, du hast immer gute Vergleiche.
Ja, also mir kommt jetzt hier leider noch ein sehr makabres Beispiel in Sinn. Und zwar bei den Friedhöfen, wenn man die Gräber nach 10 oder 20 Jahren, ich weiß es jetzt nicht mehr, aushebt, findet man ja von den Verstorbenen nie das Bindegewebe. Das Kollagen ist weg, das ist von den Bakterien weggefressen. Das ist gut verdaubar gewesen. Aber was bleibt zurück?
Nägel.
Und Haar. Ja. Die sind nicht verdaubar. Ja. Und so könnt ihr euch vielleicht merken.
Also das Gleichbaut heisst nicht, oder, wenn die Verknüpfung...
Nicht gleich verdaubar.
Ja, genau. Und ähnlich aufgebaut. Aber es macht wirklich den grossen Unterschied. Machen die Disulfidbrücken auf. Das wirkt so wirklich fast wie ein Stahlseil.
Das kann man
so
eben nutzen. Wenn man Kollagen einnimmt, ist das natürlich gut für das Bindegewebe, aber auch eben für das Haar. Da kommen wir dann später noch drauf zu reden.
Aber Prise, erzähl mal, sie will Tempo machen in den Haaren.
Du hast gehört, du willst auch ein bisschen Tempo machen.
Ja, ist immer unsere Pacemakerin. Pacemakerin, es hat da noch Nüsse, ist schnell eins.
Ja, also Ruth will jetzt echt am Haar, sie will jetzt auch nicht so zu lange warten. Sie hat zwar schon Freude an dem Hut, aber sie hat jetzt langsam... Sie will jetzt Wachstum, sie will jetzt Energie in den Haarfollikel reinbringen. Und da schauen wir schnell die vier Phasen des Haars anschauen. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, mit den Jahreszeiten des Haars, könnt ihr auch noch die Folge von der Buschi Uschi hören. Das ist eine von unseren ersten Folgen, wo es um eine andere Art von Haarausfall geht. Es geht um... Also,
wir haben vier Phasen.
Die meisten Haare, fast 85%, sind in der Anagenphase, ist die Wachstumsphase. Und dort ist man 2 bis 7 Jahre drin. Und das ist jetzt eben zum Beispiel abhängig davon, von Hormonen etc. Dort sind die meisten Haare drin. Dann gibt es eine Übergangsphase und dann gibt es eine Ruhephase. Wie zum Beispiel im Herbst, hast du am Anfang gesagt, Janine. Und es gibt dann eine Phase, in der die Haare wieder ausgehen. Das ist eine kurze Phase. Und das variiert bei den Leuten. Und das im Schnitt ist es etwa, das finde ich noch gut, 50 bis 100 Haare pro Tag, die man verliert.
Genau, und sozusagen wirklich die wichtigste Phase ist die Anagenphase, also die aktive Wachstumsphase vom Haar, wo da bildet sich eben der Haarschaft, der pigmentierte Haarschaft und der Follikel erreicht seine maximale Länge und sein maximales Volumen. Also wenn diese Phase abgekürzt wird oder nicht intakt ist, dann ist eben auch, hat man ein Problem mit den Haaren.
Ja, aber der Wachstumszyklus, der variiert genetisch von 2 bis 7 Jahren, also zum Beispiel, ich nehme jetzt an bei dir, Anja, deine Haare sind so voll. Du hast wahrscheinlich eine Wachstumsphase auf 7 Jahre.
Wahrscheinlich 7, 10 Jahre.
Ja, aber wichtig, oder? Sie will ja Tempo. Die Ruth will unbedingt Tempo. Und eben in den Wachstumszyklus kann man nicht in dem Sinn Tempo machen. Der ist einfach wie gegeben, genetisch. Beeinflussbar ist aber, wie die Kopfhaut durchblutet ist. Das heisst auch, wie gut der Haarfollikel, wo Wachstum drinnen passiert, versorgt wird, auch mit Nährstoff eben wichtig, gute Ernährung.
Und das kann man eben beeinflussen, die Durchblutung von der Kopfhaut, genau. Da gibt es ja so die haarwuchsfördernden Mittel, die man verschreiben kann. Zum Beispiel ist das wirklich das bekannteste, ist das Minoxidil, das zu einer besseren Durchblutung eben führt, auch für Haarwurzeln. Und es gibt so zum Schlucken, aber meistens tut man es lokal als Haarwässerli anwenden. Mhm.
Das ist eigentlich mal als Blutdruckmittel, Bluthochdruckmittel auf dem Markt. Ich habe plötzlich gemerkt, dass als Nebenwirkung alle so eine Buschscheibe bekommen vom Haar.
Es hat sich als Bluthochdruckmittel aber nicht
durchgesetzt. Genau, Nebenwirkung hat sich nicht durchgesetzt.
Ja. Genau, man kann es also Minoxidil lokal auf den Kopfhaut oder auftreibt oder eben oral eingenommen. Es gibt Möglichkeit von Magistralrezeptur. Es braucht meistens ein Rezept, es gibt aber auch rezeptfreie Varianten.
Ein bisschen also tiefer dosiert, ja.
Dosierung, ja. Wir kommen sicher noch darauf zu reden. Aber eine häufige Frage, die man in der Apotheke auch hört, dass Frauen fragen, ich möchte etwas, wo mein Haar dicker werden lässt. Also, die Ruth hat von Tempo geredet, aber die andere grosse Frage ist, kann man das dünnes Haar dicker machen?
Also sozusagen irgendwie? Das Markt verbreitern im Haar.
Genau, innen, und du nimmst es jetzt vorweg. Also das Markt ist eben genetisch eigentlich festgelegt. Also der Hohlraum dort in dem Haar, die Medulla, den kann man nicht irgendwie beeinflussen. Das ist einfach gegeben.
Und man kann ein bisschen blenden, oder?
Man kann blenden und wir sind ja auch gerne ein bisschen Blender.
Ach so, nein, das
willst du
nicht so sagen.
Was Haar lassen dicker erscheinen, zum Beispiel Pflegemittel haben wir schon gehabt, oder die berühmten Ei-Avocado, irgendwas Masken, Volumen-Shampoos ist auch so eine Möglichkeit. Aus dem Balkanraum gehört man wirklich viel auch Rizinusöl, das ist mega populär, für die Haarwechsel, für die Wimpern auch.
Ja. Das ist nichts, oder ist das, hat das etwas?
Es hat etwas, etwas, aber es ist wirklich mehr der
Schein.
Ja, genau, man tut eben die Dachziegel, die Glanzschicht.
Also scheint der auch
dicker machen, indem
sie
gut genährt und verschlossen ist eigentlich. Ja, wichtig einfach, man sollte natürlich auch nicht stark kämmen, reissen, nicht voll mit immer mit Hitze dahinter oder eben starkes Färben, tut sicher die Haarqualität auch beeinträchtigen. Vor allem die es selber machen und immer die ganze Färbemittel auf die ganze Haare tun. Man sollte immer nur den Ansatz eigentlich färben. Das ist, dann ist nur das Haar einmal gefärbt, das wäre noch wichtig. Ja. Vor allem eben Haarschäden lassen das Haar dünner wirken. Und dort hat man die Möglichkeit, sicher auch mit Supplementen, wir hören es dann auch, bei Mangelerscheinungen etc. Ja.
Hey, ja, und dann gibt es natürlich für die, die eben, wie die Ruth zum Beispiel, die den Hut nicht mehr wollen, aber auch nicht so lange mögen warten, bis sie eine Wirkung haben von der anderen Sache, gibt es natürlich beim Coiffeur verschiedene Frisurtechniken, zum Beispiel den Scheitel an einem anderen Ort machen, aus der Komfortzone raus auch dort. Dann kann das Haar manchmal optisch schon ein bisschen voller wirken und es gibt ja mittlerweile auch bei den Extensions Weiterentwicklungen bis zu wirklich tollen Perücken. Aber das ist natürlich jetzt nicht unser Ziel, wir wollen mal das Beste rausholen aus dem, was noch da ist. Mhm.
Genau, und wir haben jetzt gehört, wie das Haar aufgebaut ist, wie sie wachsen, wie sie erscheinen äußerlich und dass das alles eigentlich grundsätzlich genetisch festgelegt ist. Aber, und dass das Haar auch wirklich immer eigentlich am Ende von seinen Tagen ausfällt.
Am Ende von jedem Tag.
50. Genau. Und sag mal Definition, was heisst denn zu viel Ausfall? Also was ist die Definition von wirklich Haarausfall?
Priska oder Janine? Ja, also Priska hat es gesagt, also die Exogenphase, die Ausfallphase, die verliert man etwa 50 bis 100 Haare pro Tag. Das ist normal. Die Haare fallen aus, ohne dass man es sieht. Es gibt keine kahle Stellen. Und wenn es eben die 100 Haare im Schnitt übersteigt, dann gibt es langsam, aber sicher einen sichtbaren Effekt. Und man kann das merken wie bei der Buschi-Uschi-Folge, wo sie auch gemerkt hat, dass der Abfluss auch mit den Haaren immer verstopft. Es gibt aber auch eine ärztliche Diagnostik dazu. Also man lässt sich eigentlich vom Doktor schupen.
Also es ist Strubbel auf Bändchen.
Ja, der Reisstest, also der Arzt zieht an mehreren Stellen so Haarbüschel.
Und schaut, wie viel Haar das gemacht hier.
Das rausgefallen.
Mit anderen Haarzügen.
Man kann es auch daheim machen. Man tut sich zwar nicht schupen selber, sondern tut einfach über 14 Tage seine ausgefallenen Haare, die man findet, sammeln in ein Säckchen und dann tut es den Arzt auswerten. Es gibt auch mikroskopische Analysen, wo man einfach die gezogene Haare analysiert, in welcher Phase das sind, oder eben Kopfhaut, ob es Vernarbungen hat, Kopfhautentzündungen, das sind so die Möglichkeiten, die es gibt.
Hey, ja, und Ruth sagt ja, sie hat sehr wenig Haar, darum kommt sie ja mit dem Hut. Ist das für dich bereits eine Blickdiagnose, Anja? Also jetzt nicht der Hut, sondern wie...
Mal der Hut wahrscheinlich schon.
Hut ja. Könntest du mal Hinweis geben, ja. Genau. Ja, tatsächlich... lichtes Haar, und gerade in dem Alter, wo die Ruth sich befindet, ist natürlich schon, reden wir eigentlich von einer androgenetischen Alopezie oder eben neu Female Pattern Hair Loss. Man kann abkürzen FPHL. Und das ist eben ein typisches Zeichen, ist eben, dass die diffuse Ausdünnung im Schädelbereich bei erhaltener Frontlinie. Also, das heisst.
Bei der Stirnvorrichtung Stirn, erhalten.
Genau, ist eigentlich alles eine schöne, also, wir nicht so Keimratsecke, sondern eine schöne Linie, kompakt, aber eben typisch am Scheitel lichtes Haar.
Genau. Aber wir sagen nicht mehr androgenetische androgenetische Haarausfall.
Bei der Frau nicht.
Bei der Frau.
Nein. Ja. Das ist eben eine FPHL.
Ja, da sind wir ja gespannt, was die Ursachen für Haarausfall sind. Und dass er eben. Also, dass man sichtbar darunter leidet, dass es sichtbar ist, vor allem in einer Zeit, wo die Frau am liebsten ja wird unsichtbar sein, nicht nur wegen dem Hut.
Genau, es passt natürlich schon, dass es eben in diesen Wechseljahren vermehrt, dass man es vermehrt sieht, aber man nennt das Female Pattern Hair Loss, also es ist nicht nur auf Wechseljahr bezogen, sondern es kann eben in der gesamten Lebensphase von Frau auftreten, aber typischerweise ist es eben zu etwa 50% sind die postmenopausalen Frauen betroffen. Und so ganz so, selten ist es zwischen 20 und 30, da ist es nur etwa so 3 bis 6 von Frauen, die davon betroffen sind, von diesem Female Pattern Hair Loss.
Aber gleich über alle Lebensphasen bei den Frauen ist es so 30 bis 40%.
Also ja.
Das heisst, ja. Sind schon, jede vierte Frau betrifft.
Mhm. Muss Haare lassen. Ja.
Und klar, vielleicht nicht immer gravierend, vielleicht fällt es eben nur selber aus und auf und der Umwelt nicht. Weil es gibt auch 3 verschiedene Stadien, je mehr Kopf und sichtbar, desto höher Stadium. Mhm. Aber es ist natürlich, ja, ich meine, das können wir alle glaub, nachfühlen. Mhm. Es ist einfach beeängstigend.
Mhm. Gibt es noch Risikofaktoren?
Genau, es gibt Risikofaktoren, zum Beispiel Übergewicht, Adipositas, oder wenn natürlich eben auch die Mama schon so Haar hatte, so eine Lichtung von den Haaren, also so eine familiäre Vorbelastung, ist natürlich auch ein Risikofaktor. Genau.
Das drückt schon auf den Selbstwert. Mhm.
Du, und bei den Männern ist es noch schlimmer. Das ist,
also der androgenetische Haarausfall, also die androgenetische Alopezie beim Mann, sagt man noch so. Mhm.
Ja, dort ist der Begriff noch geblieben. Und dort ist es häufiger. Und dort haben wir aber ein anderes Muster in den meisten Fällen. Und zwar sind das die typischen Keimratsecken. Und in der Schweiz haben 40% von allen Männern schon vor 35 die ersten Anzeichen von Haarausfall. Und 65% sind im Alter von 60 dann, wirklich betroffen.
Schon betroffen. Ja.
Und je älter das die Männer werden und je häufiger sie europäischer Herkunft sind, desto häufiger haben sie auch. Die androgenetische Alopezie.
Also Keimratsecken sind so das erste Zeichen, aber nein.
Ah, das scheint, du tut sich auch aus.
Ja, ja, das ist natürlich wie bei der Frau. Ja. Ja.
Ja, egal wie man jetzt sagt, ob es jetzt, Female, wie heisst es?
Pattern Hair Loss.
Ja, oder androgenetische Alopezie. Die Ursache ist bei beiden Geschlechtern genetisch bedingt. Und zwar ist das so, dass es eine Überempfindlichkeit gibt vom Haarfollikel, das ist eben die Zibbelschale, gegenüber dem männlichen Hormon, die Hydrotestosteron, also Testosteron, kann umgewandelt werden durch so eine Schere, verschnipselt, die heisst Enzym, das Enzym heisst 5-Alpha-Reduktase, in ein wie ein aktives Testosteron, das ist eben das DHT, Dihydrotestosteron, und das greift dann am Haarfollikel an, dockt an und macht es eigentlich kleiner, es schrumpft, es gibt wie so eine Miniaturisierung vom Haarfollikel.
Ja, und das heisst, die Wachstumsphase am Haar ist dann deutlich verkürzt, oder? Die, ja, die wichtige Phase.
Genau, es ist kleiner, es ist halt auch schlechter versorgt, das Haar wird auch dünner, es ist wie eine kleine Zwiebel, bringt auch nicht eine grosse Knolle führen. ja. Genau, und es gibt noch einen geschlechtsspezifischen Unterschied, also im Gegensatz zu den Männern bleiben bei den Frauen am Hinterkopf die Haarfollikel unbetroffen. Sie sind wie resistent gegenüber das hormonelle Einwirken. Also es ist genetische Disposition und eben die hormonellen Faktoren, die das ausmachen, den Haarausfall.
Ja, und eine Frau in den Wechseljahren die hat ja häufig einen Abfall von den weiblichen Hormonen, also das Östrogen. Und dann kann es passieren, dass eine Phase lang die männlichen Hormone dominieren und es wie eine Androgendominanz besteht.
Mhm. Ja, genau, das ist eben wichtig, die Androgendominanz eben in den Wechseljahren. Aber das Östrogen per se wirkt sich auch positiv auf das Haarwachstum aus. Es verlängert nämlich die Wachstumsphase, also die sogenannte Anagenphase, also erhöht die Haardichte eigentlich schön. Und es ist ein direkter Gegenspieler vom DHT, also von dem Dihydrotestosteron.
Ja, und das Östrogen nimmt ja auch ab in den Wechseljahren. Das spielt dann auch noch genau.
Hey, und jetzt haben wir viel über Hormone geredet, aber Haarfollikel brauchen auch Energie, um überhaupt Haar zu produzieren. Und mit zunehmendem Alter und auch den Wechseljahren nimmt Energie auf verschiedenen Ebenen vom Körper ab. Leider auch im Haarfollikel. Und das kann zu einer, so ein Wort, chronogenetischen Alopezie führen. Das ist quasi der altersbedingte Haarausfall, was jetzt heute nicht darum geht, gell? Das
ist aber es ist so, der Körper spart halt immer, wenn Mangel an Hormonen ist, zuerst in der Peripherie. Das ist jetzt eben das Haarfollikel, wo weniger mit Energie versorgt wird, aber auch Blutgefäße tun sich aufgrund vom verringerten Östrogenspiegel verengen. Also werden auch anders reagieren, sind nicht mehr so geschmeidig. Und die Blutversorgung der Haarfollikel ist dann das, wo auch sind ganz feine Gefäße am schnellsten betroffen ist. Und das kann dann halt dazu führen, dass der Nährstoff und der Sauerstoff nicht mehr so ganz gut zum Haarfollikel immer gelangen, für das aktive Wachstum eben aufrechtzuerhalten.
Genau, zum Abschluss noch von den Hormonen. Wir haben vorhin eben gesagt, das Östrogen per se ist gut für das Haar und das Progesteron eigentlich auch, weil das Progesteron hat eine hemmende Wirkung auf die 5-Alpha-Reduktase, also auf das Enzym, das du vorhin erwähnt hast, das das Testosteron in die ganz aktive Form umwandelt. Mhm. Das heisst, wenn der Progesteronspiegel sinkt, sinkt auch die hemmende Wirkung und es gibt eben dann
die Schere ist wie aktiv.
Genau, ja. Die Schere ist wie aktiv. Es gibt vermehrt eben das DHT, also das Dihydrotestosteron, das eben dann zu Haarausfall führen kann.
Also ist Progesteron jetzt gut für die Haare oder schlecht?
Ja.
Also sowieso die menopausale Hormontherapie wirkt eben allgemein positiv auf beiden Hormonebenen, wenn man so will. Und auch eben zum genetischen Überempfindlichkeit vom Haarfollikel gegenüber dem DHT entgegenzuwirken. Wenn jetzt aber eine Frau das nicht will, das kann ja sein, oder es nicht in Frage kommt, kann auch sein. Dann
hat die Hormontherapie, Mensch.
Ja, genau. Dann hat man die Möglichkeit, zum Beispiel das natürliche Östrogen in ein Haarwasser zu packen. Und zwar gibt es wie das Beta-Estradiol, also das ist die ganz systemische Form, und es gibt noch eine Alpha-Form, das ist rein chemisch, wo zwar nicht im Körper wirkt, aber eben lokal im Haarfollikel den Effekt auch hinbringt. Darum ist es so ein bisschen, wenn wir mirakulig sind, ein Zutat könnte zum Beispiel Östrogen sein im Haarwasser. Dann haben wir gehört, das Minoxidil, das die Durchblutungsförderung macht vom Haarfollikel, könnte man auch noch so rein mischen. Und mein Tipp ist immer auch Melatonin in so ein Haarwasser zu tun, weil jegliche Art von Haarausfall hat mit oxidativem Stress eigentlich zu tun. Und da kann man das auch noch rein tun, damit das Haarfollikel vor Angriff, vor oxidativen Angriff geschützt ist.
Ich merke, du kommst richtige Fahrt bei diesem Haarwässerli. bevor man jetzt aber beschließt, welches Wässerli man auf sein Scalp aufträgt, ist sicher natürlich immer wichtig, zu schauen, ob noch eine Grunderkrankung sonst dahinter steht, die Ursachen herauszufinden. Und die wirksamste Behandlung ist natürlich die gezielt auf das dann losgeht. Wir wissen, hormonelle Schwankungen haben einen Einfluss. Wir Frauen kennen es zum Beispiel aus der Schwangerschaft, wo die Haare meistens so schön sind wie nie. Dort ist in diesem Hormoncocktail von Östrogen und Progesteron wachsen die Haare, bleiben gefühlt 100 Jahre in dieser Anagenphase. Und dann kommt
sicher 9 Monate.
Nein, ja, aber mir ist vorgekommen wie 100 Jahre. Und nachher ist Geburt, der kalte Entzug, die Hormone fallen ab und meistens fallen auch die Haare gerade ab.
Ja, also auch in die Ruhephase kommen.
Ja, genau. Ja. Also quasi von Hopp zu Flop, also ausfallen. Und bei den Wechseljahren ist auch so ein Hormonabsturz. Was sind denn dort Therapieansätze? Und was gibt es noch, Anja, was gibt es sonst noch für Differentialdiagnose? Was könnte es sonst noch sein, wo Haarausfall auslöst, bevor wir dann wieder zu den Haarwässerli und Supplements gehen?
Genau, das ist ganz wichtig, dass man daran denkt, Schilddrüsenerkrankungen auszuschliessen. Nachher haben wir natürlich auch Erkrankungen, die vermehrt mit männlichen Hormonen einhergehen, wie jetzt PCO, das haben wir auch schon manchmal gesagt, mit der Hyperandrogenämie, also zu viel männliche Hormone im Blut.
Bertha's Bart.
Mhm. Okay, genau heisst die Folge. Metabolisches Syndrom, also das ist ja auch zum Teil bei PCO-Frauen ein bisschen vermehrt. Also dort können natürlich auch die ganzen Zucker, viel Zucker im Blut, viel Insulin, können auch zu Gefäßschäden.
Cholesterin, genau. Ja, zu Blutdruck.
Genau, führt zu Gefäßschäden. Das, wir wissen jetzt, ist auch nicht gut beim Haarfollikel. Es so ganz viele Gefäße, die die Versorgung gewährleisten sollten. Genau. Und was ganz wichtig ist, was immer ein bisschen vergessen geht, es gibt eine Differentialdiagnose auch vor allem bei Frauen in der Menopause, wenn sie eben zunehmend eine Stirnglatze haben. Das haben wir gesagt, das ist eigentlich bei der Female Pattern Hairloss nicht so. Da ist
die Linie noch erhalten.
Das heisst eine frontale sklerosierende Alopezie. Und manchmal gehen ja auch die Augenbrauen weg sogar und die Achselhaare. Und da ist die Inzidenz, also das Vorkommen weltweit steigend. Es ist ein vernarbender Haarausfall. Und die Ursache ist meistens assoziiert eben mit Schilddrüsenerkrankungen oder auch Kontaktallergien. Also je nachdem, was man für Kosmetikprodukte braucht, Sonnencreme und eventuell auch mit Autoimmunerkrankungen hat es einen Zusammenhang. Mhm. Diese Frauen gehören sicher zu den Hautärzten. Mhm.
Hey, okay, was ist mit dem Ferritin, Eisenmangel? Wir kommen dann einen, du schaust das auch noch an. Wer bei Haaren schaust du noch das Ferritin an oder Transferin etc.
Ja, das ist auch typisch, dass es, wenn es tief ist, der Haarverlust macht, nur aufgrund von einem Mangel oder Mangelernährung.
Mangelzustände allgemein. Oh, zum Beispiel Magersucht, die haben auch nicht
wunderprächtige Haare. Komplexe Mängel, ja.
Mhm. Hey, und nachher gibt es noch das telogene Effluvium. Das ist ein diffuser, plötzlicher Haarausfall über die gesamte Kopfhaut. Und das ist häufig durch eine Krankheit oder Stress oder andere Belastungen ausgelöst. Und das ist aber die gute Nachricht ist, das ist meistens vorübergehend. Und das ist eigentlich, das ist einfach wie ein plötzliches in Pension gehen von viel zu vielen Haarfollikeln.
Halt wie der Körper irgendeine Sparmaßnahme muss machen, um etwas anderes zu handeln. Oder alle Haare quasi in die Ruhephase.
Ja, genau. Aber das ist, was ganz wichtig ist, weil viele denken, ich habe jetzt den Stress und jetzt gehen mir die Haare aus. Aber meistens ist es nicht der Stress, den man gerade hat, sondern der, der von 6 bis 8 Monaten war. Also das irgendeine Krankheit oder so, zum Beispiel Covid. Immer die haben dann eigentlich Covid gehabt und erst 6 bis 8 Monate später den Haarausfall gehabt. Und da hat man gar nicht mehr das gedacht. Aber das Ereignis muss eigentlich viel weiter zurückliegen, dass die Haare in Schock kamen, oder?
Das ist noch ein guter Punkt. Weil
der, genau,
der es gibt andere Belastungen noch. So. Mhm. Chemisch haben wir die Hormonanalyse in der Buschi-Uschi Priska. Also Schwermetall können sie auch machen, Chemikalien, Medikamente, die dann so ein telogenes Effluvium machen.
Genau. Hey, also Ruth hat jetzt kein PCOS in den jungen Jahren und sie hat auch keine Schilddrüsenerkrankung jetzt. Und die Hormonersatztherapie kommt für Ruth durchaus in Frage. Sie ist ja auch noch in einem guten Zeitfenster, die Window of Opportunity, und, also wo man kann starten mit so einer Hormonersatztherapie. Und sie hat ja zudem, darum hast du sogar von Anfang an Anja gesagt, ich hätte etwas für die Ruth, hat sie ja Hitzewallungen und Gelenkschmerzen. Also es ist sogenannte Win-Win-Win-Win-Situation.
Genau, Jens, die Win dranhängen. Weil grundsätzlich ist das die Female Pattern Hair Loss ja, keine Indikation, dass man sagen kann, okay, wir verschieben menopausale Hormontherapie. Also ist nicht aber sie hat natürlich jetzt noch andere Symptome, was tatsächlich wirklich total gerechtfertigt, dass man sagt, hey, probieren wir doch das mal. Man kann so in ihrem Alter, würde sogar qualifizieren für orale menopausale Hormontherapie. Man weiss, dass wenn man die Hormone eben über das Mu einnimmt, dass das in der Leber eine gewisse Steigerung gibt von so einem SHBG. Das ist ein Protein, das eigentlich quasi die Männerhormone noch mehr bindet.
Ah, okay, das ist das eigentlich.
Die werden dann aus der aktivierten Form quasi ins Depot geholt.
Genau, also das kann man noch diskutieren. Wenn sie wirklich extrem sind oder bei extremen Female Pattern her, gibt man meistens sogar eine orale.
Ah, okay, und aber nicht transdermal, genau, wie sonst meistens empfohlen wird.
Hey, aber sie hat ja noch Bluthochdruck, nicht fest, und da kommt mir noch etwas Sinn, Anja. Es gibt ja das Diuretikum, für all die, die das nicht sagen, was das ist. Das ist ein Medikament, das Wasser ausscheidet und darum dann auch Blutdruck senkend ist. Und es gibt nämlich eins, das noch Kalium sparend ist. Das heisst, nicht zu viel Kalium ausscheidet. Das heisst Spironolacton. Wäre das auch noch etwas für unsere Route?
Ja, hey, super, hast du daran gedacht, Jani. Nein, ist bling, wirklich bling. So. Das ist, da ist so eine Win-Win-Situation eigentlich. Es ist ja blutdrucksenkend und es hat eben einen antiandrogenen Effekt. Also es ist sozusagen...
das hat es auch noch.
Genau. Aha. Es ist sozusagen, es hat eine kompetitive Hemmung. Also es tut mit dem DHT, also mit dem Dihydrotestosteron, aktiv konkurrenzieren um den Rezeptor und kann den Rezeptor blockieren, wenn es zerstört ist. Und darum wirkt es eben auch besser auf das Haar gut.
Also dann würdest du jetzt alles auf einmal machen?
Nein, ich bin nicht so der Verfechter, dass man einfach alles sofort einwirft. Ich würde zum Beispiel sagen, entweder entscheide ich mich für ein Lokalprodukt, also für ein Haarwässerli und eine Hormontherapie. Und dann, falls nach 6 bis 8 Monaten keinen Effekt hätte, könnte man wirklich da noch zusätzlich das Spironolacton dazu tun. Genau.
Genau, ich habe es schon vorhin gesagt, als ich in meiner Alkoholix-Phase hatte und gerade ins Zeug gekommen mit meinem Haarwasser.
Genau,
das ist natürlich mein tägliches Brot. Wo ich gesagt habe, Melatonin ist auch noch etwas, das Antioxidant und Minoxidil, könnte man dort rein tun, das würde ich gerne machen. Wenn jetzt unsere Ruth gesagt hätte, ich nehme keine menopausale Hormontherapie, hätte man noch ein bisschen Östrogen können rein tun. Ja, Minoxidil ist eine gute Sache, das hast du auch vorgeschlagen zu der Hormontherapie, weil es eben die Durchblutung fördert und die Wachstumsphase verlängert. Aber, und die sind viel enttäuscht, es wirkt eben nur, solange man es anwendet. Und man setzt wirklich, egal ob es Schaum, Lösung oder was auch immer ist, etwa zweimal, also man setzt zweimal täglich auf die Kopfhaut auftragen, nicht ins Haar massieren, sondern auf die Kopfhaut. Es wird viel falsch gemacht. Und dann muss man einfach wirklich 4 bis 6 Monate warten, bis man einen Effekt sieht.
Manchmal, gut, das ist aber auch bei allen Therapien
ja,
so, oder?
Das Haar muss sehr schwach sein. Wir haben ja gesagt, 1 Santi pro Monat. Also bis man dann da mal etwas sieht, muss man das halb die 6 Santi
abwarten.
Ja, genau.
Hey, und wenn wir schon bei den Medikamenten sind, es gibt noch eine weitere Substanz, die bei Männern zugelassen ist. Bei Haarausfall ist Finasterid. Das ist ein Alpha-Reduktase-Hemmer. Das heisst, es wird weniger vom Testosteron in das böse DHT umgewandelt, das wir vorhin gehört haben. Genau. Und der Wirkstoff wird eigentlich oder primär gegen die Vergrößerung der Prostata verschrieben. Und man hat auch dort als Nebenwirkung den Haarwuchs entdeckt. Und man hat dann auch für jüngere Männer eine andere Dosierung auf den Markt gebracht. Und wichtig ist für die Wirkung, es müssen Haarfollikel sein, die noch aktiv sind. Also
das,
wenn sie mal
wichtig,
tot sind oder weg sind, dann bleibt dann nur noch die Haartransplantation.
Darum,
dann kannst du nicht mit dem Finasterid oder
darum
mit dem
Haarwässerli kommen. Darum hat man eigentlich ein Produkt gemacht, wo man nicht wartet, bis die Männer eine Prostatavergrößerung haben. Sondern wo sie eben vorher nehmen kann, weil es kann, ein bisschen Potenz ein bisschen runter Tuss habe, als Nebeneffekt, also eben in dieser höheren Dosierung, einfach das noch zum Abrund. Und Minoxidil-Haarwässer gehen übrigens auch für Männer. Das ist nicht nur für Frauen.
Mhm. Also Finasterid geht übrigens auch für Frauen.
Ah, sogar?
Ja.
Du musst ja alle doch ähnlicher, als man denkt.
Kann man das verschreiben. Und sogar in höheren Dosierungen als bei Männern, wo wir ja nicht so Erektionsschwierigkeiten haben. Also ja, auf das müssen wir jetzt nicht schauen. Das heisst, genau, das kann man sich verschreiben, tatsächlich. Und es gibt auch...
Habe ich noch nie gesehen, aber das ist sehr spannend.
Und es gibt auch neuere Ansätze. Vielleicht hat dir das auch schon, also ist die Nachfrage auch schon gefallen. Es gibt so Eigenblutinjektionen, PRP-Therapie, sagt man dem, wo auch wachstumfördernde Faktoren haben. Das Eigenblut, das man meistens bei Kopfhaut unterspritzt. Meistens ist es aber nicht nur die Therapie, sondern als Zusatz zu den Medikamenten, die wir vorhin besprochen haben. Oder eben auch so Microneedling, Low-Level-Lasertherapie, das sind auch so ergänzende Behandlungen, die man machen könnte. Eben alles, um eben auch da wieder Durchblutung anregen, Regeneration von Kopfhaut etc. Das ist aber eher etwas, das länger geht, bis es wirkt. Darum sicher nicht ohne da als alleinige Therapie zu empfehlen.
Es ist einfach, wenn die Haarfollikel wirklich rest in peace forever, also tot sind, wenn es keine mehr hat, dann gibt es eigentlich nur die Haartransplantation. Das ist so. Da kann man die kahlen Stellen einfach besiedeln mit noch Haarfollikel, die man von anderen Stellen entnimmt. Und das ist auch recht ein Tourismus im Gang.
Also, und bevor ihr jetzt alle abhängt und in die Türkei reisen, schauen wir doch noch, was man mit Mikronährstoffen kann machen, egal ob Männlein oder Weiblein. Weil die ganze Nährstoffversorgung ist wahnsinnig wichtig für das Haar. Allererster Stelle wäre natürlich wichtig zu analysieren. Wie sieht es aus mit dem Eisen, mit dem Zink, B12, B-Vitamine und auch Vitamin D, kann man ja einfach im Blut messen. Das ist wichtig zu kontrollieren, besonders auch bei Veganerinnen, die nämlich sehr oft dort auch in einen Mangel reinkommen. Meistens nicht nach einer Woche, sondern nach mehreren Monaten oder Jahren, wo Auswirkungen auf die Haare hat. Genau.
Es ist ganz wichtig, dass man das selber auch noch schnell anschaut auf dem Laborblatt, vielleicht, wo manchmal sagen, tatsächlich Ärzte ist im guten Bereich, weil das ist ja so eine grosse Schwankung-Range von was noch okay ist. Aber bei Haarausfall empfehlen eigentlich viele Ärzte und mir, ich besonders so, also das Ferritin sollte wirklich über 70 sein.
Und ich hatte gerade einen Fall im Team, wo eine Angestellte von mir Haarausfall hatte, aufgrund von B-Vitaminmangel.
Wirklich?
Das, ja. Vollsäure B12, B6 ist auch sehr wichtig für das Haarwachstum. Und man kennt es aus diesen Produkten, wo eben Biotin immer hoch dosiert ist. Biotin ist wichtig für die Keratinbildung und die Haarstärke. Ja, da gibt es ganz viele Präparate, die eben die Sachen drin haben. Auch Kupfer als Antioxidant, wie das auch mitspielt. Und die ganzen Aminosäuren. Wo Schwefel drin haben.
Ja, L-Cystein zum Beispiel.
Hirse hat eben sehr viel drin, darum, von all diesen Sachen, darum empfiehlt man das auch.
Also genau, Hirse muss ich noch nachfragen. Das habe ich früher, als ich plötzlich viel hatte, in meine Haare gehe aus als Teenager, habe ich jeden Tag so einen Haufen Hirse gegessen. Ich habe es abgewürgt, aber meine Mutter gesagt, das ist ganz wichtig, das musst du. Stimmt das? Also könnte man einfach Hirse zum Morgen essen, derzeit?
Also wenn du einen Mangel hast, nicht. Aber Hirse ist sicher so ein gutes Paket, auch mit Silizium, wo eben die Keratinfasern hilft vernetzen.
Also mit Kieselsäure ist das Silizium?
Ja, genau. Es ist einfach wichtig, dass man von all diesen Sachen gut versorgt ist. Wenn man eine gute genetische Disposition hat, ist das sicher gutes Futter für die Haare. Aber es ist jetzt nicht so, wenn man Haarausfall hat, dass ich würde sagen, man kann alleinig mit Hirsebrei essen, die Haare wieder wachsen.
Jetzt in dem Fall von den Haaren ist wirklich mehr ist mehr. Also dort ist wirklich möglichst vielseitig. Und nicht nur L-Cystein, sondern wirklich die ganze Liste an Mikronährstoffen und wirklich in hoher Dosierung. Einer hat noch gefällt übrigens, wo wir auch in unserem Retreat haben gesehen, viele Leute haben einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Das ist nämlich entzündungshemmend und würde auch die Kopfgesundheit noch fördern. Und was immer man wählt in seinem Zaubertrank, jetzt nicht das Haarwässerli, sondern der Zaubertrank, den man einnimmt, Mikronährstoff, man müsste mehrere Monate einnehmen, mindestens 4 bis 6 Monate, weil die Haare ja eben, wie wir am Anfang gehört haben, langsam wachsen.
Ich glaube, das ist eine gute Take-Home-Message. Also Tempo im Haar gibt es nicht, egal ob Nährstoff oder Ausgleich von irgendwelchen Schwankungen sind es die Schilddrüse oder die Sexualhormone. Sicher, wenn man Haarausfall hat, wegen irgendwelchen Belastungen wie Stress muss man noch, oder Medikamente, muss man allenfalls umstellen oder etwas an seinem Lifestyle ändern. Das ist wichtig, dass eine gute Therapie sich erst nach 6 Monaten zeigt.
Genau, also habt Geduld, das ist immer das Wichtigste. Nicht verzweifeln. Und,
es gibt Hoffnung, man kann etwas machen.
Genau.
Und nicht zu lange warten.
Genau. Nicht verzagen, Villa Margarita fragen.
Das ist ein schöner Schlusssatz.
Hey. Also.
Tschüss zusammen. Tschüss.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.